Vor einem Monat haben wir ein Bibelwort gekaut. Zwei Wochen lang haben wir die Emmaus-Geschichte aus dem Lukas-Evangelium betrachtet und im wahrsten Sinne des Wortes durchgekaut. Das ist ja die längste Geschichte in den Ostererzählungen und sie erzählt davon, wie zwei Jünger von Jerusalem am Ostermittag nach Emmaus gegangen sind und wie Jesus sie auf diesem Weg begleitet hat. Was meint ihr, warum habe ich das eigentlich gemacht, dieses Bibelkauen? Man kaut ja normalerweise, um satt zu werden. Oft kauen wir auch, weil es schmeckt. Aber in der Regel kauen wir, um Energie aufzunehmen. Und ich habe diese Geschichte mit euch gekaut, damit wir gestärkt werden für den Weg des Glaubens. Ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam aufbrechen auf diesen Weg des Glaubens. Und da habe ich ganz bewusst auch diese Emmaus-Geschichte ausgewählt. Wir haben ja schon mal dieses Bibelkauen gemacht, aber diese Geschichte habe ich ganz bewusst ausgewählt, weil sie ein Modell ist, wie wir mit Menschen auf dem Weg des Glaubens unterwegs sein können. Und nun hat Jesus an Ostern zu seinen Jüngern gesagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, so wie Jesus damals mit diesen beiden Jüngern nach Emmaus gegangen ist, so sollen auch wir Menschen begleiten und mit ihnen unterwegs sein. Und ich glaube, deshalb ist diese Geschichte auch überliefert und nimmt so viel Raum ein, auch in diesen Osternberichten. Wir erinnern uns, da waren zwei Jünger. Sie waren deprimiert und enttäuscht, weil Jesus gekreuzigt wurde. Und dann kamen am dritten Tag die Frauen und erzählten, dass das Grab leer sei, dass Engel erschienen werden und sagten, er wäre auferstanden. Das hat ihnen dann den Rest gegeben. Und so gingen sie enttäuscht und völlig durcheinander von Jerusalem weg nach Emmaus. 11 Kilometer entfernt. Und auf einmal ging Jesus mit ihnen, aber sie konnten ihn nicht erkennen. Jesus ging einfach so mit, so wie man gemeinsam irgendwo unterwegs ist und man läuft halt so nebenher. Jesus hat lange nichts gesagt, hat einfach nur zugehört, was die da so unterwegs miteinander besprochen hatten. Und dann hat er sich eingeschaltet und fragte die beiden, über was unterhaltet ihr euch hier so angeregt? Und er ließ sich von ihnen die Geschichte erzählen, was da alles passiert ist, die er eigentlich viel besser kannte als die beiden. Und schließlich erklärt er ihnen dann anhand der Propheten, warum der Messias leiden, sterben musste und warum er auferstehen würde. Als sie dann ins Dorf kamen, wollte Jesus weitergehen und sie baten ihn, dass er doch bleibt. Die Zeit mit Jesus hat ihnen so gut getan, das hat sie fasziniert, was er ihnen aus der Bibel erzählt hatte. Und so wollten sie noch länger mit ihm zusammen sein. Und dann beim Abendessen, als er das Brot brach, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten Jesus. Das ist die Geschichte. Gut, es geht noch weiter, sie gehen dann wieder zurück, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Auf diesem Weg nach Emmaus ist sehr viel geschehen. Dieser gemeinsame Weg mit Jesus hat die Jünger verändert. Am Ende erkannten sie Jesus und kamen zum Glauben. Man kann es vielleicht so zusammenfassen, aus Geschwätz wurde Gewissheit. Vorher hielten sie die Auferstehung für dummes Geschwätz, was die Frauen da erzählt haben. Und das kennen wir heute auch, dass Leute sagen, ach was, ist doch alles dummes Geschwätz. Am Ende war es Gewissheit. Ja, er ist auferstanden und lebt. Am Anfang hielten sie Jesus für einen mächtigen Propheten, Jesus von Nazareth. Am Ende erkannten sie, es ist der Messias, der Christus, der von Gott verheißene Retter. Am Anfang hatten sie schwere Herzen. Doch als Jesus zu ihnen kam, fingen an, ihre Herzen warm zu werden. Und am Ende brannten ihre Herzen richtig. Begeistert liefen sie zurück und erzählten den anderen, was sie mit Jesus erlebt hatten. Und diese Geschichte ist jetzt ein Modell dafür, wie Menschen zum Glauben kommen. Sicher, es gibt auch solche Erfahrungen wie zum Beispiel Damaskus. Paulus vor Damaskus, wo ihm Jesus begegnet ist. Das hat sein Leben mit einem Schlag radikal geändert. Wobei auch Paulus dann nach diesem Ereignis noch einige Zeit brauchte, um das alles zu verarbeiten. Die Erfahrung zeigt aber, Emmaus ist die Regel und nicht Damaskus. Menschen kommen auf dem Weg zum Glauben wie auf dem Weg nach Emmaus und weniger wie Paulus vor Damaskus. Es gibt eine Studie, die untersucht hat, wie und wodurch erwachsene Menschen zum Glauben kommen. Und sehr interessant sind die Parallelen zu dieser Emmaus-Geschichte. Diese Studie zeigt also, dass es anfängt damit, dass Menschen irgendwie in einer Krisensituation stecken. Das muss jetzt keine tragische Krise sein, es ist einfach ein Ereignis, wo sich etwas im Leben der Menschen verändert, wo sie ins Fragen kommen. Das kann eine neue Arbeitsstelle sein, das kann eine Kündigung sein, das kann ein neuer Lebensabschnitt sein. Häufig ist es die Lebensmitte, zeigt auch diese Studie, wo Menschen nochmal offen sind, auch für den Glauben. So nach in der Phase, wo man sagt, jetzt habe ich einen Beruf, jetzt habe ich geheiratet, jetzt habe ich ein Haus und jetzt? So in dieser Zeit fallen auch nochmal Entscheidungen. Also Krise. Menschen fangen an, nach Antworten zu suchen. Und dann kommen sie in Kontakt mit Christen. In über 80% der Fälle sind das Bekannte, Freunde aus dem direkten Umfeld. Und diese Erkenntnis, diese Studie hat bestätigt, was wir eigentlich schon lange vermuten, dass es die persönlichen Beziehungen sind. Die persönlichen Kontakte sind der wesentliche Faktor, wie Menschen zum Glauben kommen. Für 84% der Befragten waren es Freunde und Bekannte auf dem Glaubensweg. Aus diesen Kontakten entsteht dann schließlich eine Interaktion. Und Jesus, ja, geht's nicht? Jetzt kommen Sie. Eine Interaktion. Jesus erklärt, hat uns das beschrieben, wie diese Interaktion funktioniert. Zuhören, Fragen stellen, diskutieren, erklären, entdecken in diesem Prozess. Das ist eine längere Phase, bis Sie schließlich dann am Ende Jesus erkennen. Und dann brauchen Sie einen Punkt, wo sie das festmachen. Das hat diese Studie auch gezeigt. Die Menschen entdecken den Glauben, aber dann brauchen sie den Punkt, wo sie sagen, jetzt muss ich das festmachen. Das kann ein Gebet sein, ein Übergabegebet. Das kann sein bei Pro Christ, dass man zum Kreuz geht, wie wir das hier auch schon bei uns erlebt hatten. Oder eine Taufe oder das Abendmahl oder ein öffentliches Bekenntnis. Aber man kann zugespitzt sagen, und ich sage es etwas provokant, Menschen kommen bei Pro Christ nicht zum Glauben. Sie kommen auf dem Weg zum Glauben und Pro Christ ist vielleicht der Punkt, wo sie das dann festmachen. Veranstaltungen wie Pro Christ, wo das Evangelium noch einmal zugespitzt auf den Punkt gebracht wird, ist eine Gelegenheit, wo Menschen das dann für sich so festmachen können. Aber in der Regel ist da eine Vorgeschichte. Es ist nicht so, dass jemand gerade so zu Pro Christ reinkommt und sofort zum Glauben kommt. Wir können nicht davon ausgehen, dass Menschen, die zum ersten Mal das Evangelium hören, dann gleich zum Glauben kommen. Es gibt's, aber das sind die Ausnahmen. Aber es gibt immer noch dieses Mythos, dass ein Mensch das Evangelium hört, zum Glauben kommt und sich danach dann eine Gemeinde sucht. Es ist in der Regel aber eben nicht so, dass ein Mensch, wo auch immer das Evangelium dann hört, zum Glauben findet und am Ende dann überlegt, ach, und jetzt bräuchte ich eigentlich auch noch eine Gemeinde. Das ist ein Mythos. Die Regel sieht erst so aus, die Realität. Ein Mensch bekommt Kontakt mit Christen. Er entdeckt eine tragfähige, gute Gemeinschaft, wo er sich wohlfühlt, Gemeinde. In dieser Gemeinschaft hört er das Evangelium und fängt an, sich dafür zu interessieren, öffnet sich für den Glauben. Menschen wagen sich eher auf den Weg des Glaubens, wenn ihnen dieser Glaube vorgelebt wird. Das ist besser, als man trägt ihnen das vor oder lest ihnen das vor. Studien zeigen also, dazugehören kommt vor dem Glauben. Und der wichtigste Faktor dabei auf diesem Weg sind gute Beziehungen. Und von daher möchte ich euch einladen, dass wir aufbrechen auf diesen Weg des Glaubens mit Menschen aus unserem direkten Umfeld. Wir wollen aufbrechen zu Menschen, dorthin gehen, wo unsere Freunde und Bekannten leben und uns mit ihnen aufmachen auf diesen Weg des Glaubens. Bevor wir aber losziehen, sollten wir uns über die Motive im Klaren sein. Ich habe überlegt, warum ist Jesus eigentlich aufgebrochen von Jerusalem und hat sich auf diesen Weg nach Emmaus gemacht. Er hätte die Zeit ja auch anders nutzen können für die anderen 12, 11 und die alle noch in Jerusalem versammelt waren. Warum hat er sich so viel Zeit genommen für diese beiden Männer, und Männer wissen gar nicht, ob es Männer waren, kann auch ein Mann und Frau gewesen sein. Warum hat er sich so viele Zeit genommen? Man hätte das Ganze auch abkürzen können. Ich finde, es gibt nur eine Erklärung dafür, nämlich es war Liebe. Aus Liebe zu diesen beiden Menschen ging Jesus diesen Weg. Wenn es ihm nur darum gegangen wäre, die Truppe zusammenzuhalten, dann hätte er sie am Stadttor abgefangen und zurückgeholt. Er hätte gerufen, hallo, ich bin's, Jesus, ich bin auferstanden, komm zurück. Oder er hätte sich in den Weg gestellt, hätte sich ihn offenbart, wie damals dem Paulus vor Damaskus. Aber Jesus ging diesen Weg mit, aus Liebe. Das heißt, wenn wir aufbrechen auf diesen Weg mit Menschen zusammen, dann machen wir das nicht aus Pflichterfüllung. Das würden die Menschen auch merken. Es geht auch nicht darum, dass wir die Gemeinde erhalten, dass wir Zuwachs bekommen zur Gemeinde. Wenn es uns nur darum geht, Mitglieder zu gewinnen oder die Gemeinde weiterzuführen, dann machen wir das eher lieblos und lustlos. Darum kann es nicht gehen. Liebe entwickelt Fantasie. Sie hat Geduld. Liebe sucht Gemeinschaft, Nähe, Beziehung. Und damit komme ich zum Nächsten. Wenn wir aufbrechen, brauchen wir auch Gepäck. Was wollen wir mitnehmen? Was brauchen wir für unseren Rucksack? Wir brauchen die 4 Gs. Das erste G steht für Gemeinschaft. Auf dem Weg des Glaubens ist es wichtig, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Echte Gemeinschaft und nicht taktische Gemeinschaft. Wir pflegen echte, gute Gemeinschaft, Zeit miteinander. Und ob es uns wirklich um Gemeinschaft geht, das merken wir dann, wenn wir erkennen, dass dieser Mensch vielleicht einen anderen Weg geht, als ich mir das vorstelle. Und das kenne ich sehr gut. Dann ist die Frage, bin ich bereit, auch jetzt diesen Weg noch mitzugehen, wenn er nicht so geht wie ich? Und diese beiden Jünger gingen ja auch einen anderen Weg. Und Jesus ging diesen Weg mit, weg von Jerusalem. Gehen wir dann diesen Weg mit? Sind wir bereit, diesen Umweg mitzugehen? Oder lassen wir dann die Menschen alleine ziehen? Gemeinschaft. Wir suchen Gemeinschaft mit Menschen da, wo sie leben, nicht da, wo wir sie gerne hätten. Wir verbringen Zeit mit ihnen, ganz natürlich. Dazu müssen wir sie lieb haben. Und das Zweite ist Gebet. Es ist ja klar, dass nur Gott das Herz von Menschen öffnen kann. Deshalb werden wir treu und andauernd und intensiv für diese Menschen beten, mit denen wir auf dem Weg des Glaubens sind. Und wir brauchen Geduld. Bis ein Mensch zum Glauben findet, vergeht sehr viel Zeit. Da können Schwierigkeiten auftreten. Rückschläge, Distanz, dass man sich wieder entfernt. Dranbleiben. Wir brauchen Geduld und vor allem viel Liebe dazu. Und es ist nicht gut, wenn wir meinen, wir müssen das Ganze beschleunigen oder die Menschen vielleicht unter Druck setzen. In dieser Geschichte hat Jesus keinerlei Druck ausgeübt. Am Ende haben die beiden Jünger Jesus genötigt zu bleiben. So soll es eigentlich sein, dass die anderen uns nötigen. Jetzt bleib doch bei mir, ist so gut. Aber nicht wir sollen Druck ausüben oder nötigen. Jesus hatte Geduld mit diesen beiden. Er hat lange zugehört, hat sich interessiert und erst dann hat er ihnen das Evangelium ausführlich erklärt. Und dann hat er noch Zeit mit ihnen verbracht im Haus, bis er sich dann beim Abendessen offenbart hat. Und das ist letztlich das Wirken des Geistes, das 4. G. Wir beten und erwarten, dass der Geist Gottes wirkt. Das neue Leben kommt vom Geist Gottes, von oben, sagt Jesus im Johannesevangelium. Das können wir nicht machen. Jesus sagt, das mit dem Geist, es ist mit dem Wind. Du weißt nicht, wann dieser Wind weht, wo er herkommt. Du spürst nur, dass er weht. Aber Wind können wir nicht machen. Wir spüren die Wirkung. Und auch der große Missionar Paulus hat die Menschen nicht mit Worten überredet. Er hat gesagt, ich bin nicht zu euch gekommen, um euch mit Worten zu überreden, mit menschlicher Überredungskunst, sondern euer Glaube sollte auf der Kraft des Geistes gründen und nicht auf meine guten Worte. So, jetzt haben wir die Motive geklärt. Rucksack ist gepackt mit den 4 Gs. Jetzt können wir aufbrechen. Aber jetzt ist die Frage, mit wem? Mit wem soll ich mich denn auf den Weg machen? Wie finde ich Menschen, die offen sind für den Glauben? Ich komme nochmal auf diese Studie, die gefragt hat, wie kommen Erwachsene zum Glauben? Und diese Studie hat gezeigt, 84% der Menschen sind durch Freunde und Bekannte zum Glauben gekommen. 63% durch ehrenamtliche Gemeindeglieder, mit denen sie irgendwie in Kontakt gekommen sind. Und 53% durch nahe Angehörige und Familienmitglieder. Wenn wir das berücksichtigen, wenn dadurch Menschen zum Glauben kommen, dann müssen wir natürlich die Menschen auch in diesem Umfeld suchen, nämlich in unserem direkten Beziehungsnetz. Und die Bibel hat dafür einen Begriff, nämlich das Haus. Oikos steht da im Griechischen. Wir kennen diesen Begriff aus der Apostelgeschichte zum Beispiel. Als Lydia in Philippi zum Glauben gekommen ist, oder der Gefängnisdirektor auch in Philippi, da hieß es, sie oder er und ihr ganzes Haus ließen sich taufen. Oikos, diese Hausgemeinschaft, das sind die Menschen, die in einem Haus zusammenleben. In der Antike war das aber nicht die Kleinfamilie, Eltern und 2 Kinder, sondern das war eine Großfamilie mit mehreren Generationen. Da gehörte noch das Personal dazu. Haus war oft auch der Handwerksbetrieb oder wie im Fall von der Lydia dieses Geschäft. Sie war eine Händlerin. Wir können also davon ausgehen, dass ihre Familie von dieser Lydia, wenn sie denn eine Familie überhaupt hatte, wir wissen das nicht, und ihre Mitarbeiter alle zum Glauben gekommen sind. Und dabei müssen wir auch von einem längeren Zeitraum ausgehen. Lukas hat diese Ereignisse ja nur zusammengefasst, komprimiert. Es war also nicht so, dass sich heute Lydia taufen ließ und zu den anderen gesagt hat, jetzt kommt, lasst euch auch alle taufen. Das müssen wir als Prozess verstehen. Das ganze Haus, das ganze Beziehungsnetz letztlich kam zum Glauben. Und Jesus hat es eigentlich genauso gemacht. Markus Evangelium. Als Jesus seine ersten Jünger berufen hat, heißt es, als Jesus am Ufer des Sees Genezareth entlang ging, sah er Simon und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz aus, denn sie waren Fischer. Jesus rief ihnen zu, kommt mit und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Nicht weit davon entfernt sah Jesus die Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes. Sie saßen in einem Boot und flickten ihre Netze. Auch sie forderte er auf, mit ihm zu kommen. Jesus hat sich also jeweils zwei Brüderpaare geholt und die untereinander auch noch Kollegen waren und bekannt waren. Und einige Verse weiter lesen wir dann, wie Jesus jetzt das erweiterte Beziehungsnetz dieser Brüder im Blick nahm. Nachdem Jesus und seine Jünger die Synagoge verlassen hatten, gingen sie zum Haus von Simon und Andreas. Auch Jakobus und Johannes kamen mit. Simons Schwiegermutter war krank und lag mit hohem Fieber im Bett. Jetzt ist die Familie dran. Kapitel 2, Markus Evangelium, lesen wir, wie Jesus den Zöllner Levi beruft. Komm, folg mir nach, sagte Jesus zu ihm. Da stand Levi auf und folgte ihm nach. Danach lud Levi Jesus und seine Jünger zum Essen ein. Er bat auch viele Steuereintreiber, Kollegen und andere Menschen, die als Sünder galten, sein Umfeld, seine Freunde, mit ihm zum Essen. Viele von ihnen gehörten zu der Menge, die Jesus folgte. Also, Levi kommt zum Glauben, lädt seine Freunde ein und auch von diesen Freunden kommen viele zum Glauben. Markus 5, heilt Jesus einen Besessenen. Und dieser Besessene möchte gerne mit Jesus folgen, also nachdem er geheilt ist erst. Er möchte Jesus folgen und Jesus sagt, nein, geh nach Hause zu deiner Familie und erzähle, was der Herr für dich getan hat, wie er gnädig ist. Also geh in dein Beziehungsnetz, geh in deine Familie. Und in Markus 6 kommt der erste große Missionseinsatz. Und da befiehlt Jesus den Jüngern, dass sie sich jeweils da, wo sie hinkommen, in den Ort eine Basis suchen. Und diese Basis ist ein Haus. Wenn ihr in ein Dorf kommt, seid immer nur in einem Haus zu Gast. Und mit Haus meint Jesus jetzt nicht das Gebäude, sondern das Beziehungsnetz. Das heißt, sucht euch ein Beziehungsnetz in diesem Ort, wo sie euch aufnehmen und dort bleibt und arbeitet in diesem Beziehungsnetz. Und wenn dort die Menschen zum Glauben gekommen sind, werden die weiterum in ihrem Beziehungsnetz arbeiten. Mission beginnt also immer mit einem Beziehungsnetz. Und bevor wir uns jetzt Menschen suchen, mit denen wir uns auf den Weg des Glaubens machen, müssen wir herausfinden, wer gehört eigentlich alles zu unserem Beziehungsnetz. Und dazu nehmt euch einfach ein Blatt Papier, schreibt in die Mitte euren Namen und dann bilden wir ein Netz um unseren Namen herum. Das kann etwa so ausschauen. Wir fangen oben an mit unserer Familie. Dort schreiben wir die Namen unserer Familienglieder mit auf, die, mit denen wir regelmäßig Kontakt haben. Also Tante Erna, die man einmal im Jahr zum Geburtstag besucht, ist es nicht. Regelmäßig. Wir schreiben Menschen auf, mit denen wir häufig zusammenkommen. Ehepartner, Kinder, Eltern, Onkel, Tanten, Enkelkinder und so weiter. Unten drunter schreiben wir die Namen unserer Nachbarn, die wir gut kennen. Also die wir gut kennen, nicht die man sich mal flüchtig sieht. Hier können auch Menschen aus dem Wohnort stehen, die wir gut kennen, mit denen wir immer wieder mal in Kontakt kommen. Rechts daneben schreiben wir die Arbeitskollegen und Menschen, mit denen wir auch beruflich in Kontakt kommen regelmäßig. Und links von uns stehen dann die Namen von Freunden und Menschen, die wir durch Freizeitaktivitäten kennen, Sport, Vereine, gemeinsame Hobbys und so weiter. Und damit haben wir dann unser ganz persönliches Beziehungsnetz. Nun sollten wir noch zwei Dinge auf diesem Netz eintragen. Hinter jeder Person, von der wir wissen, dass sie Christ ist, machen wir ein Sternchen. Und dann unterstreichen wir die Namen der Menschen, mit denen wir pro Woche etwa 30 Minuten im Kontakt sind, regelmäßig. Also wirklich einen regelmäßigen, intensiveren Kontakt. Und wenn das so vor euch liegt, fangt an dafür zu beten. Für diese Menschen, die da draufstehen. Und hört, was Gott euch jetzt zu diesen Menschen sagen möchte. Betet dafür, nicht nur einmal, sondern nehmt euch Zeit, dafür zu beten. Betet dafür, dass euch Gott vielleicht 3 bis 5 Menschen aufs Herz legt, mit denen ihr euch auf den Weg machen solltet. Vielleicht sagst du, 5 Menschen, oh, ist viel zu viel. Wer sich nur 1 bis 2 zutraut, betet halt nur für 1 oder 2 Menschen. Lasst euch von Gott führen, welche Menschen Gott euch aufs Herz legt. Bevor wir uns also auf den Weg zu den Menschen machen, fragen wir, wer gehört eigentlich zu meinem Beziehungsnetz? Und dann bitten wir Gott, dass er uns 1 bis 5 Menschen zeigt, für die wir beten sollen. Für wen möchte ich jetzt erstmal beten? Das können Menschen sein, mit denen wir uns auf dem Weg des Glaubens machen könnten. Und wenn wir dann diese Menschen wissen, wer das ist, wenn uns das Gott klar gemacht hat, dann überlegen wir uns, wie kann ich jetzt diesen Menschen dienen? Kann ich diesen Menschen Gutes tun? Wir gehen ja bei diesem Glaubensweg von einem längeren Weg aus. Und auf diesem Weg kann es auch Gelegenheiten geben, wo wir sie auf die Gemeinde und auf den Glauben aufmerksam machen können. Wie kann ich dann auf die Gemeinde hinweisen, auf den Glauben? Und damit das sehr konkret wird, habe ich Karten vorbereitet, dass das jeder für sich machen kann. Auf der Vorderseite seht ihr das hier, wie es hier steht. Und auf der Rückseite habe ich 5 Zeilen mit 3 Spalten eingetragen. Und da kann man jetzt die Namen der Person eintragen. Und da kann man sich jetzt zu jeder Person überlegen, wie kann ich dieser Person dienen und wie könnte ich sie auf Gemeinde und Glauben aufmerksam machen. Ich mache mal ein Beispiel, das könnte so ausschauen. Ich bete für Fritz, einen Arbeitskollegen. Fritz hat sich ein altes Haus gekauft und erzählt immer wieder auf der Arbeit davon, wie mühsam es ist, diesen alten Schuppen wieder herzurichten. Jetzt könnte ich ihm anbieten, beim Ausbau seines Hauses zu helfen. Samstags, Aktion. Beim gemeinsamen Schaffen lernt man sich kennen. Und dann ist vielleicht mal wieder Männerstammtisch, könnte ich sagen, kommst du mal mit zum Männerstammtisch. So einfach kann das gehen. Oder für die Frauen, Susanne. Susanne ist frisch geschieden, alleinerziehend. Die Trennung macht ihr sehr zu schaffen. Sie redet oft darüber. Du merkst, sie braucht Kontakt, braucht jemanden, der zuhört. Du könntest dir anbieten, einmal in der Woche mit ihr spazieren zu gehen. Und dann gibt es vielleicht mal wieder mittendrin einen Abend von Frauen für Frauen. Und dann könntest du sie zu mittendrin einladen. Ich habe diese Karten vorbereitet, liegen außen aus. Nehmt sie euch mit, 1 oder 2, und könnt auch noch nachholen, wenn ihr wieder neue braucht. Nehmt sie euch mit, betet dafür, erstellt euer Beziehungsnetz, betet für Menschen, bevor ihr sie eintragt auf diese Karten. Auch die mittlere und die rechte Spalte muss nicht sofort ausgefüllt werden. Nehmt euch Zeit, lasst euch von Gott führen und zeigen, wie ihr diesen Menschen dienen könnt und wie ihr sie auf die Gemeinde und den Glauben hinweisen könnt. Lasst euch auf jeden Fall Zeit. Diese Karte soll eine Hilfe sein, uns auf diesen Weg zu machen, auf den Weg des Glaubens. Ihr könnt auch gemeinsam als Hauskreis aufbrechen. Auch eine Möglichkeit, dass ihr in einer kleinen Gruppe gemeinsam euch auf den Weg macht, jeder mit seinen Menschen, aber dass ihr euch darüber austauscht, wie es euch dabei geht, natürlich jetzt ohne Details, vertrauliche Dinge zu erzählen, dass ihr füreinander, miteinander für diese Menschen betet aus eurem Beziehungsnetz, dass ihr euch gegenseitig Tipps gibt und ermutigt. Wie gesagt, das ist ein Weg und so wollen wir uns auch Zeit nehmen. So möchte ich auch in den nächsten Monaten immer wieder auch mit euch an diesem Thema dranbleiben und so vielleicht einmal im Monat eine Predigt dazu auch machen, dass wir weiter an diesen Fragen arbeiten. Wie können wir für unser Beziehungsnetz beten? Darum soll es in der nächsten Predigt gehen. Wie können wir Menschen aus unserem Beziehungsnetz ganz konkret dienen? Auch eine Predigt. Wie können wir Brücken zur Gemeinde und zum Glauben bauen? Und das Ganze soll ein längerer Prozess sein. Ich lade euch ein, dass ihr als Gemeinde euch mit auf den Weg macht, dass ihr mitgeht, dass wir gemeinsam aufbrechen zu den Menschen. Und dann kommt hoffentlich diese Zeit, wo es an der Zeit ist, mit Menschen das Evangelium nochmal intensiver zu betrachten. Und dazu möchten wir im nächsten Jahr, in einem Jahr etwa, einen Glaubenskurs anbieten. Bis dahin ist viel Zeit, um mit Menschen unterwegs zu sein. Und Jesus hat sich ja auch Zeit genommen mit den Jüngern damals. Und zwischendurch könnt ihr euch immer wieder mal diese faszinierende Geschichte durchkauen. Ich wünsche euch schöne Erfahrungen damit und dass Gott euch segnet und gebraucht. Amen.